auch da immer wieder dieser Wachstumsschmerz gehört zum Leben dazu. Wir kommen da nicht dran vorbei, wenn wir wachsen wollen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Es ist genauso, wie wenn wir ins Fitnessstudio gehen, wir werden da Muskelkater haben. Und ne, wenn wir irgendwie stärker oder einfach unsere Muskeln ausbilden und diese Muskeln in Form von innerem Wachstum, die erzeugen auch einen Muskelkater, auch einen Wachstumsschmerz. Und danach werden wir stärker. Und das ist ein wichtiger Prozess.
Hallo und ganz herzlich willkommen im Gesund Arbeiten Podcast. Ich bin Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, wo ich über mentale Gesundheit im Job, im Alltag und im Leben spreche. Ja, wundert euch nicht, ich bin ein bisschen heiser. Das hört ihr vielleicht auch, aber es reicht auf jeden Fall aus, um diese Folge zu machen. Ich habe nämlich ein ganz tolles Thema mit einem super Gast heute dabei. Und zwar geht es um Veränderungen. Das ganze Leben ist ja ehrlicherweise irgendwie Veränderung und manchmal gibt's aber diese Phasen, wo man ja so zwischen zwei Versionen von sich steht und nicht so richtig weiß, wo es hingehen soll, oder man weiß es schon, aber man zögert noch und findet nicht so richtig den Mut für den nächsten Schritt. Und zusammen mit meinem Gast spreche ich heute darüber, wie wir Raum für diesen Mut, diese nächsten Schritte und auch das innere Wachstum dahinter schaffen können. Wie wir vor allen Dingen darauf achten können, und das finde ich wirklich wichtig, dass wir uns nicht so stark an äußeren Zielen orientieren, sondern uns wirklich unseren inneren Gefühlen treu bleiben, unserer Intuition, wo es eigentlich hingehen soll, auch wenn das manchmal eine schonungslose Ehrlichkeit bedeutet, die wir dafür brauchen. Und auch, was wir eigentlich tun können, wenn wir wollen, dass andere Personen sich verändern, weil nicht immer liegt der Großteil ja bei uns, sondern manchmal müssen ja die anderen auch mitmachen und das ist dann immer gar nicht so easy. Im Ask Me Anything geht's heute, wie ich mich selber auf einen wichtigen Tag vorbereite, und in der Wundertüte werde ich euch heute ein kleines Gerät vorstellen, das große Ruhe und wahnsinnig viel mehr Präsenz gibt. Lass uns loslegen, viel Spaß mit dieser Folge. Miriam Junge ist Diplompsychologin und begleitet als Verhaltenstherapeutin und Coach seit vielen Jahren Menschen in persönlichen und beruflichen Veränderungsprozessen. Sie hat mehrere Bücher und Audioformate veröffentlicht. Im Januar, jetzt gerade zuletzt, ist ihr neues Hörbuch Ordnung im Kopf bei Audible erschienen. Sehr erfolgreich und ganz frisch auch ihr Podcast Bin ich jetzt das Problem, den sie zusammen mit der Drehbuchautorin und Produzentin Annika Decker macht. Freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Miriam.
Hallo, danke, liebe Eva, ich freue mich.
Ja, Miriam, du kennst Veränderungen schon sehr lange, weil du das ganz viel mit deinen Klientinnen und Klienten machst und sicherlich auch im eigenen Leibe erfahren hast.
Auf jeden Fall.
Es ist ja oft so, dass man über einen längeren Zeitraum schon so dieses Gefühl hat, man steht so ein bisschen zwischen zwei Abschnitten im Leben oder zwischen zwei so Versionen von sich selbst, weiß aber nicht so richtig, was ist es, was sich verändern soll. Wie findet man das raus, was es ist, was anders werden muss?
Ja, also ich kenne das Gefühl auch und das war bei mir ganz spannend, denn die Definition, dass das Gefühl meistens kein Zeichen von Orientierungslosigkeit, sondern ein Zeichen von innerer Reifung ist, kann einen da nochmal ganz anders abholen. Denn psychologisch gesehen entsteht dieses Gefühl, wenn alte Strategien nicht mehr greifen, aber neue noch nicht ganz klar sind. Und ein hilfreicher Zugang ist dann nicht die Frage, was will ich, sondern was kostet mich gerade eigentlich so unverhältnismäßig viel Energie? Oder wo reagiere ich emotional stärker, als es eigentlich die Situation erklärt? Oder mache ich gerade noch irgendwas aus einer alten Gewohnheit oder Loyalität zum Beispiel und nicht aus eigener Überzeugung? Und diese Veränderungsimpulse zeigen sich häufig zuerst eher körperlich als kognitiv oder auch emotional, also in Form von Müdigkeit, so Reizbarkeit, innere Leere. Und das Wichtige dabei ist, dass das keine Schwächen sind, sondern das sind eigentlich für uns Daten. Mhm. Und anstatt vorschnell Antworten zu produzieren, geht es eigentlich darum, diese Signale eine Zeit lang wirklich ernsthaft wahrzunehmen und sie nicht sofort lösen zu wollen, weil sie sind genau ein Teil dieses Prozesses zwischen diesen beiden Versionen von uns, die uns eigentlich zur inneren Reifung bringen und nach vorne.
Ja, hast du so einen Erfahrungswert, wie lange diese Zeitspanne so dauert zwischen dem einen und dem anderen, wenn du sagst, nicht sofort reagieren und andere sagen so, ich will aber jetzt endlich, dass es sich ändert?
Das kommt tatsächlich auf die Intensität an. Also je mehr wir das wahrnehmen, umso schneller kommen wir da durch. Je mehr wir uns Raum dafür geben, uns vielleicht auch im ersten gar nicht so zu bewerten, sondern nur wahrzunehmen. Und das ist wirklich eine Übungssache. Also wenn wir relativ nah an uns sind und unsere körperlichen und emotionalen Signale lesen können, haben wir auch mehr innere Gelassenheit. Und das ist ein Thema, wenn wir das generell für unser Leben mehr üben, haben wir da sehr viel mehr Resilienz. Denn auch wie bei den meisten Themen, wenn wir ganz schnell hasten und sagen so, boah Gott, ich will diese Phase hinter mir lassen, dann wird es meistens ein Umweg. Also meine Empfehlung ist da immer, durchs Gefühl durchzugehen und das zu akzeptieren und mitzutragen, anstatt einen ganz schnellen Weg rauszusuchen. Denn meistens kommt das Thema beim nächsten Mal dann wieder um die Ecke. Und wenn man es einmal richtig anguckt, ist es auch wirklich gar nicht mehr so beängstigend.
Ja, gerade apropos Gefühle, vielen Menschen fällt das ja schwer, so den Zugang zur eigenen Intuition zu haben und zu diesen Gefühlen und diesem, was sagt mir mein Körper da eigentlich? Also ich zum Beispiel, ich hatte mal ein Hobby, was ich ganz lange so ein bisschen mitgeschleppt hatte, aus Gewohnheit, ne? Weil ich dachte, das ist ja einfach auch wichtig, in der Freizeit was zu machen. Das hat mir ja immer Spaß gemacht. Aber so mit jedem Mal, wo ich hin bin, hat es mich irgendwie nicht mehr so ganz begeistert. Und trotzdem bin ich den Schritt nicht so richtig gegangen. Und ich dachte so, naja, jetzt muss ich mir mal was anderes suchen. Das ist aber mehr so ein äußeres Ziel gewesen, als dass ich das wirklich für mich innerlich auch mir zugegeben hätte. Also, dass ich so das Gefühl hatte, hey, eigentlich habe ich noch gar nicht so richtig diesen Zugang dazu, dass ich mir das eingestehe, dass ich wirklich jetzt mal vielleicht in eine andere Richtung gehen sollte. Wie kann man das stärken, diese Intuition dafür?
Das finde ich ganz spannend, denn viele denken, Intuition ist sozusagen ein Bauchgefühl im Sinne von Spontanität. Das ist es eben nicht, sondern es ist die Summe unbewusster Erfahrungen und auch die brauchen Zeit, sich die bewusst zu machen. Und viele Menschen sind hervorragend darin, Leistungssignale wahrzunehmen, aber eben nicht Gefühlssignale zu lesen. Und da würde ich in Form von Training mir eher die Fragen stellen, wie fühlt sich dieser Erfolg oder dieses Gefühl tatsächlich an nach 2, 3 Tagen? Also du hast gesagt, so ich merke, das ist nicht mehr so richtig meins. Wie gehe ich damit um? Ich versuche was Neues und da wirklich mit deinen Gefühlen in Kontakt zu treten. Oder bin ich erleichtert oder lebendiger geworden? Das ist auch ein häufiger Unterschied, um die Intuition zu trainieren. Oder was in mir hofft gerade auf Anerkennung und was auf Ruhe, also auch eigene Anerkennung. Und das sind so kleine Fragen, die ganz, ganz große Wirkung haben. Und die Intuition wird leiser, wenn wir sie ignorieren und wird lauter und klarer, wenn wir uns wirklich durch Wahrnehmung bewusst darauf konzentrieren, was gerade in uns los ist. Sie wird auch klarer, wenn wir einfach aufhören, sie sofort rechtfertigen zu müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man so einen inneren Plan hat und eigentlich merkt, so ich muss was anderes machen, dann ist da auch irgendwie so eine Rechtfertigung mit drin. Und das ist häufig was uns eigentlich von unserem eigenen Tempo ablenkt. Und wenn wir zum Beispiel so einen Glaubenssatz haben wie, ich muss immer zufrieden sein oder ich merke, ich möchte Dinge schnell entscheiden oder ich möchte, dass sich Dinge schnell richtig anfühlen, dann ist das häufig ein Antreiber, der gar nichts mit unseren eigentlichen Bedürfnissen zu tun hat in dem Moment. Und da ist es ganz wichtig, das individuelle Tempo auch im Zusammenhang mit den gerade zur Verfügung stehenden Ressourcen nochmal abzugleichen. Ne? Denn vielleicht ist es zu viel. Und vielleicht sind wir zu schnell. Und vielleicht erwarten wir zu viel von uns. Und vielleicht ist unser eigener Antreiber in dem Fall viel schneller als unsere eigene Emotion und auch damit dann die Überforderung, schnell sozusagen zum nächsten Thema zu springen.
Ja, Druck hat selten was Gutes gebracht.
Auf jeden Fall. Druck und Angst sind ganz schlechte Berater.
Ja, absolut. Dann ist es ja auch so, dass wir, glaube ich, Veränderungen so damit assoziieren, so jetzt muss was ein großes Neues kommen. Na, also zum Beispiel so von einem Job in den nächsten Job. Und wie auch schon gesagt hast, man muss dem auch ein bisschen Zeit geben. Ne? Und vielleicht gibt es auch mal eine Phase mit einfach nur mehr Fragezeichen als Antworten zwischendrin. Ja. Und trotzdem passieren ja in diesen Zwischenräumen auch schon kleine Veränderungen. Und wir wertschätzen die ja oft nicht so. Ne, für uns ist es ja eigentlich die Veränderung erst komplett, wenn wir uns dann aus der Beziehung gelöst haben, wenn wir dann den nächsten Job angetreten sind,
genau.
Wenn wir dann den Konflikt endlich beiseite gelegt haben. Nur das nehmen wir wirklich als tatsächliche Veränderung wahr oder erkennen das so an. Ne? Wie können wir denn auch diese kleinen Zwischenmomente, die kleinen Veränderungen anstoßen und die auch wertschätzen?
Ja, leider liebt unser Gehirn diese sichtbaren Brüche wie Trennungen, Kündigungen oder wirklich Konflikte. Und psychisch wirksam sind aber fast wirklich immer diese kleinen Veränderungen. Und die beginnen nicht mit dem, ich mache jetzt alles anders. Ne, das stresst eigentlich eher. Und solche Fragen wie, ich sage heute einmal dort nicht ja, wo ich sonst früher ja gesagt hätte. Oder ich nehme ein Gefühl wahr, ohne es sofort wegzuerklären. Ne, auch gerade so durch Instagram oder wir suchen super schnell nach Lösungen. Lass es ChatGPT sein, lass es googeln sein. Oder sofort jemanden fragen. Wahrnehmen. Das ist wirklich dieses Reinfühlen und nicht nur im Kopf vorangehen. Und was für mich so der wichtigste Schritt in sowas ist, ist Pausen einlegen, anstatt zu reagieren. Und das ist eine ganz bewusste Handlung. Ne, wenn wir, oder ein gutes Habit ist da zum Beispiel, sich 4-5 Mal am Tag so einen kleinen Wecker zu stellen, der auch klingelt, den man bewusst ausstellen muss und sich in dem Moment mal zu fragen, was mache ich eigentlich gerade? Was brauche ich eigentlich gerade? Nach was ist mir eigentlich gerade? Weil wir so im Rennen sind, dass wir das nicht mehr machen und dadurch natürlich auch gar nicht mehr Bewusstsein dafür empfinden, was uns jetzt wirklich gerade gut tut, weil wir eben auch in so einer Gesellschaft leben. Und ein wichtiger Perspektiv oder hilfreicher Perspektivwechsel ist vielleicht nicht dieses, also diese eigene Bewertung, da war doch gar nichts, sondern eher, das ist was Neues für mich. Also dieses wirkliche Wahrnehmung mit einer Wertschätzung von, ich gehe gerade in einen neuen Prozess und irgendwie strengt der mich mehr an, als ich dachte. Und da ist was. Und das darf ich wahrnehmen, auch wenn das was ganz Kleines ist und keine Trennung oder keine Kündigung, sondern ein Störgefühl. Und wenn wir Pausen machen im Alltag und diese kleinen, klitzekleinen Störgefühle in Form von Reizbarkeit oder Erschöpfung wahrnehmen, dann merken, also auch da schulen wir wieder unsere Intuition, aber merken auch, dass diese kleinen Schritte zu mehr Veränderung führen und brauchen nicht diesen großen Knall. Denn wenn man plötzlich merkt, so, boah, ich muss jetzt kündigen oder ich muss mich jetzt trennen, dann stresst das Nervensystem einfach auch enorm.
Ja,
an der Stelle entsteht eben auch die Selbstwirksamkeit. Und die Selbstwirksamkeit, die wir vielleicht auch durch unseren Wecker 3-mal am Tag merken, indem wir dann intervenieren und merken so, oh, ich bin gerade wirklich erschöpft, vielleicht brauche ich mal 5 Minuten Pause, die ist dann die Grundlage für die größeren Schritte in Richtung Veränderung, größere Veränderung.
Und ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Küchenpsychologie, obwohl wir beide Psychologen sind, die sehr viel Wert auf wissenschaftliche Fundierung legen. Aber ich will es trotzdem mal ansprechen. Weil so meine Beobachtung ist, dass es gibt manchmal so Typen, die eher Veränderungen so ein bisschen kommen lassen und sagen, da ist was im Umbruch. Keine Ahnung, ich achte auf meine Intuition. Ich schaue da vielleicht ein bisschen genauer hin. Aber die, ich sag mal so, die schieben nicht ganz so stark. Die lassen es ein bisschen geschehen. Und dann gibt es wiederum andere Menschen, finde ich, die sind sehr stark so, okay, ich merke, es muss sich was ändern, ich mache mir jetzt hier meinen Plan und den breche ich runter auf diese x Schritte und dann fange ich an, das durchzuziehen. Das kann ja beides Vor- und Nachteile haben. Ne? Erstmal meine Frage, hast du das auch schon beobachtet, küchenpsychologisch?
Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch nicht so küchenpsychologisch.
Ja,
ich glaube, das hat wirklich innere große, größere Antreiber und ist tatsächlich auch vielleicht eine Frage der Achtsamkeit.
Ja, vielleicht. Ich muss vielleicht auch mal ein bisschen in die Studienlage gucken, mache ich aber nach dem Gespräch.
Aber küchenpsychologisch geht ja auch. Wir haben ja auch viel Erfahrung. Es muss ja nicht irgendwie hinter jedem Gefühl irgendwie in der Wissenschaft stehen, sondern wir sind ja auch Therapeutinnen, die einfach viel Erfahrung haben und da auch intuitiv arbeiten können, ohne dass da gleich eine Studie folgt.
Genau, ja. noch meine zweite Frage dazu. Mit diesen beiden Typen, was würdest du sagen, ist empfehlenswert, in welchen Situationen? Ne? Weil, also ich glaube, manche, zum Beispiel, die jetzt zum Beispiel so ihre Ziele so krass runterbrechen und dann so mega in diesen Go, in diese Aktion gehen, übersehen so dann eben vielleicht auch, genau, das ist so performativ, ne, und wollen dann direkt quasi dadurch etwas erreichen, dass es vielleicht auch nach außen schön aussieht und sie sich dann gut fühlen, aber es hat eben diesen performativen Charakter. Und würdest du sagen, ne, dass es vielleicht für die eine oder für die andere, anderen Typus Situationen gibt, wo man aufpassen sollte, vielleicht mal lieber eher ein bisschen versuchen anzuschieben oder lieber mal eher ein bisschen auf die Bremse treten, dass es eben nicht so performativ ist.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, sobald Veränderung dazu dient, besser zu funktionieren oder zu wirken, bleibt sie im gewissen Maß oberflächlich. Nicht performative Veränderung erkennt man eher daran, dass sie nicht sofort effizienter machen. Oder dass sie manchmal vielleicht sogar unbequem sind und erklärungsbedürftig. Also dass andere das irgendwie nicht sofort nachvollziehen können. Oder auch weniger Applaus bekommen, aber dafür mehr innere Ruhe. Ne, das sind so diese zwei Steine. Also beziehungsweise, ich glaube, eine gute Prüffrage ist, würde ich diese Veränderung auch machen, wenn sie niemand bemerkt? Ich glaube, da findet man so eine so ein Maß zwischen performativ oder auch um Optimierung oder Integrität. Und es gibt Phasen, in denen die eine Version besser ist und es gibt Phasen, in denen die andere Version besser ist. Ne? Also es gibt zum Beispiel Themen oder auch Zeitpunkte, in denen man vielleicht wirklich performativer sein muss, weil bestimmte Dinge passieren müssen und man oberflächlich ja aus Strategiegründen sein sollte. Und auch aus Energieeffizienzgründen. Aber es gibt Phasen, die sind so wichtig, weil sie ein Fundament bauen, dass sie vielleicht genau an den Punkten weniger Sichtbarkeit bekommen und dass sich vielleicht nicht so angenehm anfühlt, weil man merkt, auch wenn ich hier auch gerade auf LinkedIn oder auf Instagram, wenn ich da ganz viel performe, kriege ich natürlich mehr Sichtbarkeit irgendwie auch und auch mehr Feedback. Aber ist das wirklich langfristig sinnvoll für mich? Und diese Frage nach Langfristigkeit und stabilem Fundament ist immer wieder wichtig. Denn wenn wir nur oberflächlich segeln, kann der Absturz sehr schnell kommen und dann kommen so schwelende Ängste, weil wir einfach auf unsicherem Fundament gebaut haben. Also ich finde, es ist schon optimal, wenn man zwischen diesen beiden Typen bewusst springt und sagt, okay, jetzt ist Performance-Zeit. Genau, jetzt ist Performance-Zeit. Und bei dem Thema brauche ich mehr Tiefe, weil mir dieses sichere Fundament auch mehr Sicherheit gibt langfristig.
Ja, ja, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Menschen, die so ein bisschen eher so Vermeider sind, ne, die merken schon so, ah, so richtig passt das nicht, oh, ne, gucken dann immer wieder woanders hin, dass die für die oft so ein Plan ganz gut ist, weil es das so runterbricht und man einfach mal mit der ersten kleinen, winzigen Sache anfängt, ne. Und dass bei Menschen auf der anderen Seite wiederum, ne, die dann irgendwie eher sehr intuitiv sind und eher kommen lassen, dass das eher für Menschen gut ist, auch mal zu üben, die vielleicht sonst einfach alles sehr stark systematisieren, sehr stark strukturieren, einfach damit man so die psychische Flexibilität erhöht, ne? Und wie du sagst, so schön situativ einfach mehr switchen kann. Und du hast ja am Anfang auch ganz schön beschrieben, dass immer dann, ne, wenn man merkt, irgendeine Strategie, eine Bewältigungsstrategie und ein Muster greift einfach nicht mehr so gut. Ist das ja meistens auch deswegen, weil wir eben nicht flexibel auf was anderes zurückgreifen können. Und das fordert uns dann da auf, innerlich zu wachsen, auf jeden Fall.
Genau. Ne, und auf der anderen Seite ist diese Anerkennung da von außen, dass irgendwie viel passiert, verleitet einen auch dazu, diese schnellen Sprünge zu machen. Und schon, also ich finde, das ist schon eine wichtige Frage, wenn man sich ständig selbst optimiert will, kann das langfristig wirklich wackelig werden? Und wenn man auf diese Frage, würde ich diese Veränderung auch machen, wenn niemand sie bemerkt, mit einem Ja antwortet, ne, dann geht es wahrscheinlich um Integrität und nicht um Optimierung. Ja. Und das bedeutet, ich mache das eigentlich für mich und mache das, weil ich das richtige Bauchgefühl habe. Und das wird häufig von außen nicht bestätigt. Also beides hat so Vor- und Nachteile. Aber sich diesen Prozessen bewusst hinzugeben, ist, glaube ich, gibt, glaube ich, eine Sicherheit, dass man da auf dem richtigen Weg ist.
Ja, ja. Jetzt gibt es ja manchmal auch Fälle, wo man merkt, es muss sich was verändern. Ich habe noch überhaupt kein Zielbild davon, was das ist. Also ich gehe in die totale Leere. Ich denke da manchmal auch an so wirklich Geschichten von, ich kündige den Job, ich gehe auf Weltreise und dann gucke ich einfach mal. Ist jetzt wieder eine große Veränderung. Wie findet man diesen Mut, mal so richtig ins Leere zu gehen, ohne schon die nächste Sache geplant zu haben?
Ja, dieses ins Leere gehen macht Angst, weil wir gelernt haben, Wert über Richtung und Planbarkeit zu definieren. Psychologisch gesehen ist diese Phase kein Stillstand, sondern eigentlich ein Übergangsraum. Mhm. Und Mut bedeutet hier nicht, keine Angst zu haben oder das zu vermeiden, sondern eher die Unsicherheit nicht sofort zu betäuben, durch zum Beispiel neue Ziele, neue Projekte, neue Ablenkungen oder eben ne, dieses effiziente oder performative ins Tun gehen, sondern sich selbst zu erlauben, noch nicht zu wissen, was man als nächstes macht oder was das Nächste ist. Und diesen Übergangsraum nicht als Stillstand zu erleben, sondern eigentlich als inneren Prozess, der auch da einfach eine Etage tiefer ist, also im Wert von Oberflächlichkeit, und uns eher in eine Richtung bringt, die im Fundament sicher ist. Also ich würde immer dazu raten, das auszuhalten, weil man da im Gefühl mit sich ist. Und diese Angst dahin zu geben, zu sagen, so ja, wir haben halt eben auch gelernt, Richtung und Planbarkeit immer zu haben, weil wir sonst nicht erfolgreich werden, weil wir sonst nicht tüchtig sind, weil wir, ne, dann kommen wieder die alten Glaubenssätze. Aber dieser Übergangsraum ist eben ganz wichtig, um auch reifer mit mehr Wachstum und vielleicht auch Wachstumsschmerz in diese nächste Phase zu gehen.
Ja, und wie ist denn das bei Menschen?
Ich glaube, so ein wichtiger, vielleicht so ein inneres Reframing macht da nochmal Sinn. So dieses, ich bin nicht orientierungslos, sondern ich stehe zwischen zwei Orientierungen. Ne? Und diese Phase ist notwendig, damit Entscheidungen später auch stimmig sind und nicht nur funktional.
Sonst steht man wahrscheinlich nach 1-2 Jahren wieder da und denkt, okay, wieder alles, Weltreise. Wie ist das denn bei Menschen, die vielleicht Verpflichtungen haben und eben vielleicht nicht Anfang 20 sind und sagen können, okay, ich mache jetzt was auch immer ich halt möchte, sondern die vielleicht eingebunden sind in ein Familiensystem, in natürlich auch Verantwortungen und da, wo man jetzt vielleicht eben nicht diese große Leere in Anführungszeichen eingehen kann, sondern vielleicht auch bestimmte Lebensvoraussetzungen gelten müssen, wie eben zum Beispiel, dass ein Job da ist. Wie können die denn trotzdem es schaffen, in diesen Veränderungsprozess zu gehen, ohne dann eben das nächstbeste zu nehmen und dann nach 1-2 Jahren trotzdem wieder unzufrieden zu sein?
Ja, ich habe da einen guten, positiven Glaubenssatz, den ich selbst auch immer anwende, der heißt, mach langsam, wenn du hastig wirst. Weil ich merke, wenn ich mich zum Beispiel innerlich sehr angetrieben fühle, treffe ich keine guten Entscheidungen. Und diese Achtsamkeit oder diesen Fokus kann jede Person in dem Maß, in dem das möglich ist, üben. Ne, weil das eine Frage ist, die eine Minute dauert. Ne? Diese kurzen Check-ins, die ich eben auch mit dem Wecker meinte. Und manche Dinge brauchen eben länger, weil man irgendwie mehrere Baustellen oder nicht nur Baustellen, mehrere To-Dos in seinem Alltag hat. Und aber auch dieses Gelassen dann mit sich umgehen und dieses sich auch verzeihen, dass die Dinge natürlich nicht so schnell laufen können. Und die Wertschätzung dafür kommt natürlich nur durch das Bewusstsein und die Anerkennung, dass da gerade ganz viele Themen sind, die bespielt werden müssen. Und dass man eben einen ganzen Frachter fährt und nicht nur ein kleines Boot, was irgendwie viel leichter ist zu lenken. Also dieses Anerkennen, was man da alles anschiebt und welche Verantwortlichkeiten man da hat. Und da mal kurz innezuhalten und sich selbst diese Dankbarkeit und auch die Anerkennung einfach wirklich und diesen Stolz zu geben, zu sagen so, wow, ich bewege hier gerade auch wirklich viel. Vielleicht ist die eigene Erwartungshaltung da viel zu streng. Und ich darf langsamer machen, weil ich für mich das Ziel gesetzt habe, eben ruhigere und dafür gewissenhaftere Schritte zu gehen, weil ich weiß, das zahlt sich langfristig aus.
Jetzt hast du ja viel von dem, was du angesprochen hast, hat ja sehr viel mit so Selbstreflexionsprozessen zu tun.
Ja.
Und ich bin immer der Meinung, dass man das wunderbar unterstützen kann und auch sollte, indem man zum Beispiel mit anderen ins Gespräch geht.
Ja,
ich finde, das ist einfach, also zum einen festigt das einfach auch die eigenen Gedanken nochmal ganz anders. Aber auch, weil man natürlich manchmal dieses Feedback von anderen bekommt, die einen vielleicht ja auch gut kennen, ne? Und sagen, hey, wie ich dich kenne, vielleicht denk mal in die oder in die andere Richtung. Gibt es irgendwelche Methoden oder noch so andere vielleicht Tools oder Ressourcen, die du empfehlen kannst, die einen in solchen Veränderungsprozessen unterstützen können, damit man eben nicht komplett alleine dasteht und immer mit sich und seinen Gedanken ist?
Ja, also ich finde es da ganz wichtig, erstmal bei sich zu merken, ich habe zu viele Gedanken. Ich nehme Stress an mir wahr. Wie nehme ich Stress wahr? Wie zeigt mein Körper und mein Kopf mir, dass gerade irgendwas in Schieflage gerät? Na, also diese Achtsamkeit oder diese kleinen Rituale, sich das mehrfach am Tag mal kurz zu fragen oder auch eben Pausen einzulegen, bewusst zu essen und währenddessen wirklich zu essen. Also ne, dieses Dinge, die wir tun, bewusster zu machen und nicht dieses Multitasking. Weil all das bringt uns weiter weg von uns selbst und von unseren Bedürfnissen und bringt uns im Zweifel eher Richtung Ängste, Depressionen oder einfach Überforderung. Und dann kann das auch schnell irgendwie in eine Abwärtsspirale gehen. Also dieser liebevolle Umgang mit sich selbst bedeutet, wir nehmen uns Zeit dafür, uns selbst mit uns zu beschäftigen. Und das ist ein für mich unverhandelbarer Prozess. Genauso wie wir sagen, naja gut, ich sitze viel, ich muss meinen Rücken stabilisieren. Da gehe ich natürlich ins Fitnessstudio oder mache irgendwie Physio oder mache Training. Und genau das Gleiche müssen wir für unsere mentale Gesundheit machen. Wenn ich bei mir feststelle, dass irgendwas knackst in meinem Kopf oder dass ich zu viele Gedanken habe oder dass ich nicht mehr gut schlafe und dass ich rastlos bin, ist das ein klares Signal, ich muss da nochmal out of the box denken, denn da muss irgendwas sozusagen verändert werden.
Ja.
Und da sind wir selbstverantwortlich.
Ja, total. Du hast eben auch so schön gesagt, ne, dass man sich Zeit für sich selber nimmt. Das ist Selbstfürsorge eigentlich im Kern.
Ja.
Und ich habe auch immer gemerkt, ich selber funktioniere sehr in Phasen. Also so Dinge, die ich, also gerade jetzt an Jahreszeiten gedacht, ne, die ich im Winter gerne mache, irgendwie so, ich mache super gern so Klangschalen-Meditation, also so Soundbathing oder sowas, liebe ich, aber im Sommer kommt mir das nie in den Sinn.
Ja.
Weil ich da in einem ganz anderen Modus bin. Und ich finde, da hilft es auch, sich selber mal so ein bisschen zu explorieren, was ist denn eigentlich das, was mir jetzt in dieser Phase gerade gut tut, ne? Weil nur weil das jetzt einfach vielleicht vor 3 Monaten gerade super war, heißt das ja nicht, dass jetzt auch so ist.
Absolut. Und von Mal zu Mal kommt man auch besser mit sich in Verbindung, ne? Und wenn du da letztes Jahr mit angefangen hast, hast du heute schon mehr Wissen darüber, dass du im Sommer wahrscheinlich irgendwie weniger Klangschalen brauchst, sondern vielleicht mehr Blick aufs Meer oder so.
Ja.
Und das, genau das meine ich mit diesem, in Anführungszeichen, artgerechten, sensiblen, liebevollen Umgang mit sich selber. Und auch diesem Eingestehen, dass wir alle auch andere Bedürfnisse haben dürfen. Nur weil auf Instagram steht, dass irgendwie jetzt jeder anfängt, Breathwork zu machen, heißt das nicht, dass das für mich gut ist. Und dieses wirklich auch in diesen Prozessen für sich zu entscheiden, ja, ich verfolge diesen Weg weiter, weil ich merke, das tut mir gut. Oder nee, irgendwie fühlt sich's nicht richtig an. Sind wahnsinnig wichtige Signale, denen gefolgt werden sollte.
Ja.
Und das ist Übung, das funktioniert nicht sofort.
Voll, ne? Und ich finde, da ist ja auch etwas, da kann man sich ja auch super mit einem Coach etc. Mit einlassen.
Absolut, ganz wichtig. Ja. Auch, ne, das ist ein ganz wichtiges Thema, man sieht häufig den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich rede mit ganz vielen Menschen, ich habe selbst eine Coachin, ich habe selbst eine Therapeutin. Ich brauche das, um auch für mich immer wieder so meine Ortung zu finden, weil man manchmal vor lauter Dingen so ein bisschen die Orientierung verliert. Und
ja,
das merke ich
auch
durch Erschöpfung. Und dann kommt jemand und sagt so, Moment mal, Frau Junge, jetzt stellen wir Sie mal hin und gucken, in welche Richtung Sie eigentlich laufen wollten. Und das ist so angenehm, weil man so geleitet und so an die Hand genommen wird. Und das ist für mich ganz, ganz zufriedenstellend. Und das sind auch Gespräche mit Freundinnen.
Ja,
das muss gar kein Vorschlag
sein. Also dieses Team an Helfern zu haben, das finde ich richtig
schön.
Und ich muss auch sagen, gerade für Menschen, denen Selbstfürsorge schwerfällt, ist sowas wie Coaching oder Therapie einfach mega. Wenn ich an meine Therapie zurückdenke, ich habe das geliebt, am Freitag dahin zu fahren mit dem Fahrrad, 40 Minuten, ist super weit weg, aber ich habe einfach diesen Weg geliebt, ne? Weil ich einfach wusste, jetzt ist meine Zeit für mich, dass jetzt meine Gedanken einfach fliegen, ne? Und dann komme ich da an, reden darüber und dann habe ich nochmal 40 Minuten Rückweg und kann das alles nochmal so ein bisschen sacken lassen. Und das war für mich auch total zentral, als ich damit aufgehört hatte und sie irgendwann fertig waren. dass ich diese Zeit trotzdem freitags für mich behalten habe und die nicht mit irgendwas anderem vollgestopft habe, was für andere Menschen ist, sondern wirklich nur für mich. Ja. Wie ist es denn, Miriam, wenn man, es gibt ja manchmal so Veränderungen, wo man sagt, die andere Person muss sich ändern, die muss jetzt mal in die Gänge kommen, bevor ich jetzt hier irgendwas tue, weil ich vielleicht schon auch viel in Vorleistung gegangen bin, ne? Oder wir brauchen einfach die andere Person, damit wir gemeinsam etwas Neues gestalten können. Wie können wir damit umgehen? Was machen wir da?
Das finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Der Wunsch, die anderen müssten sich auch verändern, ist oft kein Ausweichen, sondern eher ein Hinweis auf ein Beziehungsmuster. Und da finde ich die Unterscheidung wichtig. Brauche ich Veränderungen, damit ich mich nicht mehr erklären muss oder damit ich mich nicht mehr anpassen muss? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, denn wir können andere nicht verändern, aber wir können unser Verhalten konsistent verändern, indem wir mehr unsere Bedürfnisse auf dem Schirm haben. Wir können Erwartungen klar benennen, ohne zu drohen oder zu überzeugen, ne? Denn da geraten wir eben in das Pushen der anderen Person und eher stoßen eher auf Reaktanz und das ist sehr unangenehm. Und wir können beobachten, wer mitgeht, wer nachzieht oder wer eben nicht. Und das verändert und klärt Beziehungen. Ne? Manchmal wird es bestätigt, aber manchmal zeigen sie eben auch, dass Beziehungen oder Kontakte unter den alten Bedingungen nicht mehr so tragfähig sind.
Ja, ja, weil das, finde ich, ist einfach oft eine harte Erkenntnis, ne? Weil dann kann man ja sagen, man drückt wirklich immer wieder seine Bedürfnisse, seine Erwartungen auch aus an die gemeinsame Beziehung, sei es eine Freundschaft, eine Partnerschaft, eine Eltern-Kind-Beziehung oder so. Und trotzdem zieht die andere Person nicht mit. Und da dann auch zu gucken, heißt das jetzt für mich, die Beziehung ist beendet? Heißt das jetzt für mich, ne, ich schließe Frieden damit? Heißt das für mich, ich kann nicht und versuch's trotzdem weiter dran zu kratzen? Ja. Ne, es ist echt, das ist ja eine harte Erkenntnis. Da muss man erstmal.
Das ist eine total harte Erkenntnis, aber ich glaube, die gehört zum Leben dazu. Ne? Wir können natürlich irgendwie alle Menschen noch mitschleifen, aber es kostet wahnsinnig viel Energie. Und ich finde, man kann immer kommunikativ gut auch in den Kontakt treten und das ansprechen. Und auch da merkt man, ob die andere Person vielleicht auch bereit ist, an sich zu arbeiten oder ob man vielleicht auch für diesen Zeitpunkt nicht so vibet, ne? Ob man irgendwie in anderen Prozessen ist und vielleicht später auch nochmal zusammenfindet. Und ich finde, in unserer Gesellschaft haben wir auch irgendwie jetzt nicht gelernt, wie man sich aus Freundschaften verabschiedet oder wie man oder Freundschaftskonflikte, ne, das ist, es ist doch nur eine Freundin, es ist doch, ihr seid doch nicht in einer Beziehung. Ich finde das ganz ähnlich. Das sind ganz ähnliche Prozesse, weil mir meine Freunde ähnlich wichtig sind wie meine Beziehung.
Ja.
Also meine Partnerschaften. Und diese offene Kommunikation über Bedürfnisse, auch in Freundschaften, ist ganz wichtig, vor allem wenn man merkt, es ist gerade nicht so im Gleichklang. Das kann für eine Zeit natürlich so sein, wenn eine Person oder beide einfach Krisen haben oder auf anderen Wegen unterwegs sind. Aber seine Bedürfnisse und auch seine Grenzen auszusprechen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist unangenehm. Aber es ist danach sehr klärend und wohltuend, weil wir einfach da auch sehr bewusst mit uns umgehen und respektvoll mit dem Gegenüber. Denn ich glaube, Menschen, die eng sind oder eine Verbindung haben, die merken das auch. Und das zieht Kapazität im Gehirn, wenn man schon merkt, also die geht irgendwie raus, was ist denn da los, wie habe ich was falsch gemacht. Wenn man darüber spricht, muss man nicht immer mit dem Elefanten im Raum leben oder sich auch ständig selbst regulieren, sondern hat eine Kommunikationsebene, die ganz wohltuend ist und auch da wieder für alle Beziehungen im Leben sehr, sehr lehrreich ist. Und auch da immer wieder dieser Wachstumsschmerz gehört zum Leben dazu. Wir kommen da nicht dran vorbei, wenn wir wachsen wollen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Es ist genauso, wie wenn wir ins Fitnessstudio gehen, wir werden da Muskelkater haben. Und ne, wenn wir irgendwie stärker oder einfach unsere Muskeln ausbilden und diese Muskeln in Form von innerem Wachstum, die erzeugen auch einen Muskelkater, auch einen Wachstumsschmerz. Und danach werden wir stärker. Und das ist ein wichtiger Prozess.
Ja, und ich glaube auch jeder, der das mal durchlebt hat, sagt auch, es war sau anstrengend, aber es war richtig wichtig und es war auch gut so, dass das so gekommen ist.
Ne? Und es ist natürlich eine Entscheidung. Genau, es ist eine Entscheidung, also man muss diesen Weg nicht gehen, aber kann dann auch nicht erwarten, dass da irgendwie so ein großer Sprung nach vorne passiert.
Ja. Eine Sache ist mir gerade nur eingefallen zu diesem Thema, die anderen müsste ich ändern, weil ich finde, manchmal ist man ja so frustriert, ne, weil man vielleicht schon sehr viel kommuniziert hat und gesagt hat, was die eigenen Erwartungen sind, dass man irgendwann sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ne? Also ich höre jetzt auf hier, was reinzugeben. Aber ja, nicht aus einer annehmenden Akzeptanz, sondern aus eher ja, einer Frustration und ja, so Trotz heraus, genau. Und manchmal ist es ja auch so, dass die andere Person da überhaupt nichts dran bemerkt. Keine Ahnung, ist mir gleich aufgefallen. <Super passiert. lacht> jetzt gibt's da ja diesen Wendepunkt von, okay, gehe ich jetzt wieder zurück und versuch's jetzt nochmal und nochmal mit einer anderen Kommunikation meinetwegen, andere Auseinandersetzung, oder schaffe ich diesen Absprung in die tatsächliche wohlwollende Akzeptanz? Ich glaube, Zweiteres ist meistens der bessere Weg auf Dauer, weil man ja bis dahin echt schon viel gemacht hat. Hast du irgendeinen Tipp, wie man diesen Übergang für sich wirklich mit Seelenfrieden schaffen kann?
Ja, das kann schon auch eine Weile dauern. Ich glaube, diese Ambivalenz von versuche ich es nochmal zu erklären oder achte ich auf mich, ist ein Prozess. Also wenn die sich diese Gedanken, ach, mir ist die Beziehung, Freundschaft, was auch immer, so wichtig, ich möchte da nochmal reingehen, dann ist das ein sehr bewusstes Bedürfnis und dem würde ich auch nachgehen. Aber ich würde da eigene Grenzen setzen. Also auch so Pfeiler. Habe ich das Gefühl, verstanden zu werden? Kommen da irgendwie auch Bewegung, kommt auch wirklich Bewegung rein? Also Worte und Taten, stimmen die überein oder ist das wackelig? Und ja, und dieses in Freundschaften und Beziehungen zwischen zwei erwachsenen Menschen haben wir, wenn alles normal läuft und keine Krise vorliegt, beide 50% Verantwortung für diese Beziehung. Und wenn die andere Person immer nur 30 oder 20 oder weniger übernimmt, ist es nicht im Gleichgewicht. Und wenn wir überlegen, dass wir dann eben 70 oder 80% übernehmen müssten, ist das einfach wirklich anstrengend und nicht auf Augenhöhe. Und wenn ich eine Beziehung und eine Freundschaft auf Augenhöhe führen möchte, dann lohnt sich vielleicht ein, zweimal dieser Weg in diese, ich nenne das immer so, in den Erklärbär-Modus zu rutschen und nochmal versuchen, jemanden auf diesen Punkt zu bringen, an dem man sagt, ich brauche diese Beziehung auf Augenhöhe. Da, so und so könnte das für mich aussehen. Wie sieht es denn für dich aus? Um zu spüren, ob das passend ist. Aber ich würde an einer gewissen Stelle diesen Frust und diesen Trotz wahrnehmen und es dann vielleicht auch ordentlich kommunizieren, liebevoll, mit gewaltfreier Kommunikation zu sagen. So, ich merke, ich glaube, wir sind irgendwie gerade auf einem anderen Punkt und für mich wird es anstrengend und ich habe das Gefühl, ich gebe da mehr. Ich habe das Gefühl, ich ziehe mich da jetzt mal so ein bisschen zurück, weil ich meine Kraft für mich brauche. Und dann ist die andere Person dran oder nicht. Nämlich da geht es um die Prüfung der 50%.
Ja.
Und wenn auf der anderen Seite da nicht das Interesse ist, dürfen wir auch wütend loslassen. Mhm. Es geht nur darum, die Dinge bei sich wahrzunehmen. Ja. Man muss nicht so PC sein und sagen, ich bin mit allem happy. Also diese Prozesse von, ich bin enttäuscht, ich bin wütend, ich fühle mich ausgenutzt. All das darf Raum finden und erzählt uns auch viel über uns. Aber erhöht natürlich auch unseren Selbstwert. Denn wir sagen, unter diesem Wert möchte ich mich nicht mehr verkaufen. Ich bin nicht mehr bereit, so viel mehr zu geben. Und wenn wir uns da abgrenzen, wachsen wir innerlich, aber auch wieder durch diesen Wachstumsschmerz.
Ja. Ich finde es gerade, ich möchte das echt nochmal ganz doll unterstreichen, dass gerade dieses, dass man eben auch wütend und enttäuscht und frustriert daraus gehen kann, dass das auch okay ist, ne? Weil dieses einen total ausgeglichenen Frieden zu finden, ist auch halt auch, glaube ich, wieder so ein bisschen Social-Media-Welt, ne? Das, was wir draußen sehen und innerlich merken, irgendwie den Spagat schaffe ich nicht. Und sich dafür eben nicht abzustrafen, sondern die Gefühle eher da sein zu lassen. Und ich habe noch eine wichtige Ergänzung, die mir auch gerade eingefallen ist, gerade für so partnerschaftliche Beziehungen, weil da ist es ja manchmal wirklich so, dass man sagt, oh, ich kaue da ewig dran und ich möchte aber trotzdem in dieser Beziehung bleiben, ne? Auch wenn es da eine Frustration gibt. Und dass man dann vielleicht eher zu sich sagt, okay, ich mache das trotzdem in dem Wissen, dass ich XYZ so nie bekommen werde. Also die Unterstützung oder die Anerkennung dafür oder diese 30%, die mir da fehlen. Ne, dass es als eine eigene bewusste Entscheidung formuliert ist und nicht als eine reaktive Konsequenz, die einem nur noch so übrig bleibt, weil das jetzt halt so ist. Und das finde ich macht auch mal einen innerlichen Unterschied. Ne?
Ja, also ich würde mir da auch, oder das ist das, was ich da auch im Coaching oder auch in der Paartherapie rate, konkret aufschreiben, was diese Störfaktoren sind und mich immer wieder fragen, kann ich damit langfristig leben? Und wenn man da auf klares Ja kommt, ne, dann ist es irgendwie kompensiert, dann ist es irgendwie ausgeglichen. Aber wenn da immer wieder so ein weiß ich nicht kommt, sollte man da wirklich hingucken. Denn dann kommen einfach so Verschleißanzeichen. Und dann sollte man sich auch fragen, ob da eher eine Abhängigkeit, eine emotionale Abhängigkeit besteht, als ein freiwilliges Handeln.
Ja, wunderbar.
Aber das
Vielen, vielen
bedeutet, sich dem
Dank.
Schmerz auch zu stellen, ne? Also das ist.
Ja, danke für diesen tollen Input. Ja, auch gerade ne, also aus der Paartherapie hast du ja auch wirklich sehr viel Erfahrung. Ich finde, das hilft echt nochmal da, dies ganz konkret, das mal für sich auch aufzulisten und zu verschriftlichen. Ja. Eine letzte Frage noch an dich, Miriam. Ist was Persönliches?
Okay.
Vielleicht, wo du selber vielleicht mal Veränderungen erlebt hast, wo du diesen Wachstumsschmerz gespürt hast und was dir da in dem Moment geholfen hat.
Ich spüre den tatsächlich häufig, so weil ich aber auch viel Veränderung brauche, weil ich einen ganz großen Anspruch an Zufriedenheit habe in meinem Leben. Und Zufriedenheit zu erreichen, bedeutet schon auch immer wieder regelmäßig aufräumen zu müssen bei mir, in mir. Und meinen Bedürfnissen auf den Grund zu gehen. Was mir da hilft, ist Ruhe und eben auch das Gefühl, dass das alles keine OP am offenen Herzen ist. Ne, dass Dinge Zeit haben dürfen, dass Dinge ausgehalten werden können für eine Weile, und dass das Leben weitergeht. Also, dass wir eigentlich nie wirklich inneren Stillstand haben, sondern dass auch Zeit Infos bringt. Ne, und dass sich Dinge, die sich heute sehr schlimm anfühlen, morgen auch anders anfühlen können. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Learning, dass ich häufig in meinem Leben das Gefühl hatte, so, oh mein Gott, das wird nie besser. Und es wurde immer besser, immer. Und
Gute
das ist eine
Nachrichten.
Zuversicht, ja, das ist eine Zuversicht, die kommt aber auch nur, wenn man durchgeht.
Ja.
Und deswegen ist irgendwie diese Haltung von, das wird schon, ich bleib dran, ich gucke mir das an, ich darf mir Zeit geben, ich darf mich verwöhnen, ich darf liebevoll mit mir umgehen, ich darf mir Gutes tun. Und das ist mal Ruhe, aber auch mal Ablenkung. Wenn mir irgendwie alles zu viel ist, darf ich auch Termine absagen. Ne, wenn ich Zeit mit mir brauche, darf ich habe oft dieses Wasting time is not wasted time. Also wenn ich das Gefühl habe, Zeit zu verschwenden, habe ich das Gefühl, meine inneren Prozesse brauchen gerade echt viel Raum und dann gebe ich mir das.
Ja.
Und das ist so eine Anerkennung von Dingen, die in mir stattfinden. Und wenn ich da Bewusstsein drauf lege, geht es mir immer schneller besser.
Ja. Wasting time is not wasted time. Was für ein guter Satz. Wow. Das rahme ich mir innerlich ein gerade. Cool.
Ja, und eben der Mut für diese Veränderung entsteht auch erst, nachdem wir uns selbst ernst genommen haben.
Ja.
Ich glaube,
Und ich
das
finde auch
ist
diesen Punkt
ganz
gerade
wichtig.
nochmal wichtig, dass du sagst, auch einfach gespeichertes Erfahrungswissen, ne, dass
Ja.
das was werden wird, ne, diese ganze innerliche Urvertrauen in den Veränderungsprozess, ja.
Genau.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Miriam. Das war so
Sehr gerne.
toll. Ganz lieben Dank. Und ich bin gespannt, was ihr da draußen jetzt vielleicht auch für euch an Veränderungen anstoßt. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben. Also danke, Miriam, für deine Zeit heute und deinen ganz tollen Input.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Ask me anything. Ja, ihr habt mich gefragt, wie ich mich auf einen wichtigen Tag vorbereite und warum finde ich diese Frage relevant? Es gibt ja manche Tage, die haben einfach mehr Bedeutung und da sind vielleicht auch deswegen besonders viel stressiger als andere. Und trotzdem, und das ist mir mal ganz wichtig, möchte ich an diesen Tagen teilhaben können. Ich will ja nicht, dass die einfach nur an mir vorbeifliegen, sondern ich will die wirklich auch erleben. Ganz egal, ob es sich jetzt dabei um was Freudiges handelt, also vielleicht ein Familienfest oder was vielleicht eher was mit Nervosität verbunden ist, wie zum Beispiel ein Vortrag halt. Ich möchte in diesen Tagen trotzdem ja voll da sein und etwas mitnehmen auch vom Tag und nicht nur funktionieren. Und gerade weil ich dann eben an solchen Tagen so wenig Zeit wie möglich mit unnötigem Kram verbringen möchte, so viel Headspace wie möglich dafür haben will, dass ich diesen Tag erleben kann, auch weil ich dann oft vorher unruhiger schlafe und schon merke, dass ich so ein bisschen nervöser vielleicht bin, ist es für mich extrem wichtig, dass ich mir eine Sache raussuche, auf die ich an diesem Tag ganz besonders viel Wert lege. Ich finde, man muss das nicht sehr überkomplex machen und jetzt sagen, okay, ich habe da jetzt irgendwie meine fünfstufige Routine, sondern für mich ist es so, dass es Relevanz hat, wenn ich einfach eine Selbstfürsorge in diesen Tag einbringe. Und bei mir, etwas, was für mich sehr oft große Relevanz hat, ist das Essen. Und dass ich was zu essen bekomme, dass ich zu einer Zeit essen kann, bei der es mir gut tut. Und deswegen heißt das für mich, ich lege mir oft morgens alles zurecht, was ich dafür brauche. Ne? Also zum Beispiel jetzt Geschirr und Essen oder sowas schon. Oder auch wenn ich vielleicht was mitnehme. Oder ich erkundige mich vorher, wo bekomme ich eigentlich was her? Dadurch, dass ich Essensbeschränkungen habe, gesundheitlich bedingt, muss ich da einfach sehr drauf achten. Und für mich ist es ein großer Stressfaktor, wenn ich nicht weiß, wann und wie und wo und was ich esse. Und deswegen ist das für mich ein ganz entscheidender Punkt, auch im Sinne meiner Selbstfürsorge, dass wenn ich besonders wichtige Tage habe, die mehr Raum einnehmen als sonst, dass ich diese eine Sache mir raussuche vorher und mich darum kümmere. Ja? Und da gucke, was am meisten Stress machen könnte an dem Tag, genau da gehe ich rauf. Das ist für euch vielleicht was ganz anderes, aber was ich euch hier mal mitgeben möchte, überlegt mal, was ist diese eine Sache, die euch an wichtigen Tagen wirklich besonders wichtig ist, die einfach sitzen muss, die einfach stimmen muss, damit es euch gut geht, und dann kümmert euch mal proaktiv darum. Das nimmt total viel Stress raus, das gibt euch ein gutes Gefühl und ihr startet auch ganz anders in diesen Tag rein. Also probiert das sehr gerne mal aus.
Wundertüte.
Ja, in der Wundertüte möchte ich euch heute ein kleines Gerät vorstellen, und zwar die sogenannte Zen-Box. Also Zen, wie man das auch normal schreibt, Z-E-N und dann Box. Das habe ich zugeschickt bekommen von Konstantin Singer. Danke an der Stelle. Ist aber unbezahlte Werbung hier. Ich habe das testen können und fand es tatsächlich ganz cool, sodass ich es euch vorstellen möchte. Das ist so ein kleines Gerät, so eine kleine runde Scheibe. Ungefähr ja so groß wie der Boden von einer Tasse ungefähr. Und was die macht, ist, dass die quasi wie so eine Art Ausknopf für die Apps auf deinem Handy funktioniert. Und du musst dieses kleine Gerät irgendwo hinpacken. Also bei mir zum Beispiel hängt es am Kühlschrank. Und um deine Apps zum Beispiel zu öffnen oder auch zu sperren, musst du diese Zenbox, also dieses kleine Gerät, berühren. Was macht das jetzt so interessant? Also natürlich kann man jetzt auch sagen, hey, ich habe irgendwie einen Fokusmodus auf meinem Handy oder so und dann sind diese Apps sowieso nicht aktiv. Aber wenn wir mal ehrlich sind, meistens gehen wir dann trotzdem rein. Und was ich so cool finde, ist, dass ich selber definieren konnte, hey, ich möchte, dass, wenn ich diese Zenbox aktiviere, dass dann bestimmte Apps auf meinem Handy gerade nicht zugänglich sind für zum Beispiel 1,5 Stunden, dass ich dann aktiv zu dieser Zenbox gehen muss, mein Handy ranhalte, quasi wie bei so einem Bezahlvorgang an der Kasse, da hält man das Handy ja auch oft dann an das Gerät, und dann werden quasi alle Apps gesperrt für eine vordefinierte Zeit, und wenn ich sie wieder entsperren möchte, muss ich eben wieder zur Zenbox gehen. Und ich finde das total hilfreich, weil man dadurch noch mehr dazu aufgefordert ist, sich wirklich zu überlegen, muss ich da jetzt gerade wirklich reingehen oder ist das einfach purer Automatismus, dass ich jetzt gerade irgendwelche Medien lesen möchte oder Nachrichten oder sowas. Und dadurch diese ganze Ablenkung und diese ganze Tüdelei am Handy so noch unerreichbarer werden, als wenn ich jetzt einfach nur auf dem Handy quasi mir einen Fokusmodus einstellen würde. Es schafft für mich viel mehr Fokus, wenn ich tatsächlich richtig tief an Themen arbeite, und es macht Begegnungen auch wirklich viel schöner und intensiver. Also man ist einfach präsenter. Mein Freund und ich haben das auf der Couch mal genutzt und das Handy wirklich ausgehabt. Also wir waren abends da und haben dann beide unsere Zenbox sozusagen aktiviert. Und dadurch, dass man auch nicht mal eben zwischendrin sagt, ach, ich guck mal ganz kurz in den Kalender, wie ist das eigentlich morgen und so, ist man einfach viel mehr beieinander. Und es ist echt ein cooles Gefühl. Also ich mag das auch, dass das so was Physisches, Analoges ist, dass man da wirklich hingehen muss. Das klingt jetzt für manche vielleicht so ein bisschen sperrig, aber genau das ist das, was es, finde ich, so besonders macht. Und für mich nochmal so diese entscheidende Hürde reinbringt, möchte ich mein Handy jetzt gerade wirklich nutzen. Und ich finde, in einer Welt, die uns eigentlich ständig versucht, Aufmerksamkeit zu ziehen und immer wieder in dieses Handy reinholt, ist das ein Mega-Tool, das ich euch wirklich sehr ans Herz legen kann. Ich verlinke euch das auch gerne in den Shownotes. Probiert das auch gerne mal aus. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. das war die heutige Folge. Ich freue mich sehr, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Du kannst dich auch immer gerne mit mir vernetzen auf Social Media, auf LinkedIn oder auf Instagram, und mehr Infos zu mir und meiner Person, meiner Arbeit findest du auf evaelisaschneider.com. In diesem Sinne, ganz lieben Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.